Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dirksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Wir sind jetzt schon mehrere Samstage damit beschäftigt, schwierige Texte aus dem Alten Testament aufzugreifen und sie etwas tiefer zu analysieren. Bei einigen Texten merken wir dann, dass der hebräische Urtext oder zumindest die hebräische Überlieferung, die, mit der wir verblieben sind, und sehr viele Hinweise gibt darauf, wie wir diesen Text verstehen sollen. Bei anderen Texten ist es noch etwas komplizierter, so wie bei dem Text, den wir dann heute analysieren wollen, wo es uns wenig hilft, auf den hebräischen Text zu schauen, denn es geht jetzt nicht um ein Wort, das vielleicht falsch übersetzt worden ist oder das man hätte anders verstehen können, sondern die komplette Geschichte an für sich scheint einfach bloß furchtbar zu sein. Einfach bloß eine Geschichte, die eigentlich nicht in der Bibel sein sollte. Und das ist die Geschichte aus Richter Kapitel 19 und spezifisch die Verse 22 bis 30. Vielleicht ist diese Geschichte etwas unbekannt für einige andere wiederum, die vielleicht mal sich vorgenommen haben, die ganze Bibel am Stück durchzulesen, sind auf diese Geschichte gestoßen und haben sich einfach gefragt, was macht diese Geschichte hier in der Bibel? Wie man so sagen könnte, ist das Gute an dieser Geschichte, dass sie in einem Buch geschrieben steht, das man wahrscheinlich eher seltener aufgreift. Ja, im Buch der Richter, die meisten kennen sich in dem Buch am wenigsten aus dem Alten Testament. Wir kennen schon die Geschichten von David, die dann im Buch von Samuel und in den Chroniken erzählt werden. Dann kennen wir die Psalmen sehr gut, die Sprüche kennen wir sehr gut, die Geschichte von Hiob, von Jonas, von Daniel, einige kleine und große Propheten, von Jeremias, von Isaias und so weiter. Aber von den Richtern genau genommen wissen wir eigentlich sehr wenig. Wir wissen vielleicht von einigen spezifischen Richtern etwas, ja, vielleicht von Gideon, einem der Richter, der dann aber später auch dem Götzendienst verfallen ist. So, wir kennen seine gute Seite, all die Heldentaten, die er dann vollbracht hat, aber vielleicht nicht seine dunkle Seite. So, wir sind im Alten Testament immer wieder sehr selektiv mit den Geschichten, die wir lesen, mit dem, was wir vielleicht über Personen auch sehen wollen und wie wir die Geschichten und das Alte Testament verstehen wollen. Aber darüber haben wir bereits mehrere Ausgaben gesprochen und das brauche ich hier jetzt nicht wiederholen. Kurz möchte ich dann, bevor wir in diese Geschichte eingehen, eine Einführung geben ins Buch der Richter oder einen Überblick, besser gesagt, damit wir zumindest wissen, worum geht es in diesem Buch und warum ist diese Geschichte hier drinnen und spezifischer, warum ist sie am Ende dieses Buches? Und die Geschichte handelt von einem Leviten, der, wenn wir die Geschichte kurz einmal anschneiden wollen, seine Nebenfrau zerstückelt und sie über ganz Israel verteilt. Fragen, die da aufkommen, sind natürlich, wie konnte Gott dieses zulassen, wissend, dass der Mann oder dass zumindest die Frau in diesem Falle entweder gestorben war, weil der Mann sie nicht beschützt hatte vor gewalttätigen Männern in einer Stadt. Warum hatte er sie diesen Männern ausgeliefert und warum schweigt Gott zu diesem allen? So, das sind Fragen, die aufkommen, die wir dann aber später erst analysieren wollen, wenn wir das ganze Panorama vom Buch der Richter einmal verstehen, dann einmal die Geschichte kurz analysiert haben und dann spezifisch auf diese Fragen auch eingehen können. Das Buch der Richter nimmt seinen zeitlichen Platz in Israel nach dem Tod von Jesuas ein. Jesuas, der Leiter oder der Führer vom Volk Israel, der das ganze Volk dann in Kanaan, in das verheißene Land, geführt hat. Und Richter beginnt mit der Beschreibung seines Todes. Und Israel hatte nicht ganz Kanaan einnehmen können, das kriegen wir dann auch durch die Geschichten, die in den letzten Kapiteln vom Buch von Jesuas und auch die ersten Kapiteln vom Buch der Richter mit, wo es dann beschrieben wird, dass die Israeliten einmarschierten, aber nicht alle kanaanitische Völker vertreiben konnten oder umbringen konnten. So, das erste Kapitel vom Buch der Richter beschreibt uns dann diese Situation. Also Israel in Kanaan, aber umgeben von kanaanitischen Völkern. Israel sollte aber die Kanaaniter vertreiben, damit sie nicht so wurden wie sie, also damit all die Traditionen und all das Schlechte, was die Kanaaniter an sich hatten als Volk, dass das nicht auf Israel rüberschlagen sollte, denn die Kanaaniter waren moralisch sehr korrupt und begangen Kindermord im Namen ihrer Götter. So, sie opferten Kinder, um ihre Götter zu besänftigen. Zudem lebten sie natürlich ein sexuell sehr ausschweifendes Leben, was auch nicht mit der Tora und mit den Gesetzbüchern Moses übereintraf. Und das ist das erste Kapitel. Also es gibt uns einmal diesen kurzen Einblick in die Situation und die Zeit, in der sich das Buch der Richter befindet. Kapitel 2 ist dann eine kurze Zusammenfassung des ganzen Buches der Richter. Also wir müssen verstehen, dass dieses Buch natürlich nicht geschrieben wurde, während diese Sachen alle geschahen, sondern sehr viel später, wahrscheinlich auch erst in oder nach der Zeit der Könige in Israel. Und dann wird dieses rückblickend geschrieben und im Kapitel 2 entscheidet sich der Autor dafür, eine kurze Zusammenfassung des ganzen Buches zu geben, um später jede Geschichte einordnen zu können. Und jede Geschichte, die der Autor dann erzählt, folgt dann diesem Muster, das der Autor hier im Kapitel 2 bereits angegeben hat. Und das Muster sieht folgendermaßen aus. Erstens, Israel lebt in Sünde. Also Israel sündigt, betet andere Götter an, lebt in einem sexuell ausschweifenden Leben und so weiter. Dann, an zweiter Stelle, Gott bestraft sie für ihre Sünden und lässt sie in Unterdrückung leiden. Oft wurden sie dann von anderen Völkern unterdrückt. Einige wurden einfach umgebracht auch, ja. Dann das dritte, das Volk gereut ihre Sünden, also sie sehen ein, dass sie es falsch getan haben, tun Buße und flehen zu Gott um Erlösung. Dann das vierte Muster, Gott schickt einen Richter, oder in diesem Fall müssen wir hier nicht an einen Richter, wie sie es heutzutage sind, denken, sondern mehr an einen Krieger, der dann das Volk befreit. Und es schließt dann mit der letzten Charakteristik oder der letzten Komponente dieses Musters ab, wo dann das Volk Israel in Ruhe und in Frieden lebt, nach Gottes Satzungen, bis dieser Richter dann wieder stirbt. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So, die ganze Idee von dem Buch der Richter ist eigentlich aufzuweisen, wie schlecht die Moral von Israel zu der Zeit nach Jesua war und vor den Königen. Also immer wieder wird in diesem Buch dann wieder aufgegriffen und gesagt, zu dieser Zeit hatte Israel keinen König. So, Jesua war tot, es gab keinen Führer des Volkes, natürlich Mose war auch schon längst tot, und das Volk war sich selbst überlassen. Und dann wird immer wieder erwähnt, sie hatten keinen König, und ganz am Ende vom Buch wird auch noch gesagt, deshalb tat jeder, was er für gut empfand. Und wir sehen dann, dass nicht nur das Volk wirklich schlecht war, mal sagen moralisch korrupt, sondern auch die Richter, die Gott auserwählte, die ihm verblieben, um auszuwählen und um das Volk dann zu retten. Und je tiefer wir in das Buch der Richter einsteigen, merken wir, dass es immer schlimmer wird. Also nicht nur die Situation mit dem generellen Volk, sondern auch mit den Richtern spezifisch. Die ersten paar Richter waren moralisch noch ziemlich akzeptabel, aber dann wurde es immer schlimmer und die letzten waren dann schon gar nicht mehr von den Kananitern zu unterscheiden. Die ersten vier Richter zum Beispiel, die erwähnt werden, Othoniel, Ehud, Shamgar und Deborah, werden in nur kurzen Geschichten erwähnt. Dem Schreiber genügen drei Kapitel, um sie zu umschreiben. Es waren Gott hingegebene Männer und Frauen, die als Beispiel der Nation Israels dienen sollten. Der Grund, warum über diese vier ersten Richter nur kurz berichtet wird, ist, weil sie schlicht und einfach das taten, was Gott ihnen auftrug. Sie stehen als Kontrast zu den anderen Richtern in diesem Buch dargeschrieben und als Beispiel, dem man folgen sollte. Also werden sie kurz beschrieben. Es sind die Leute, die Gott auserwählt hatte, sein Volk zu retten und die einfach das taten, was Gott ihnen auftrug. Nach diesen vier ersten Richtern aber kommt eine lange Reihe an Richtern, die keinesfalls als Beispiel zu nehmen sind. Diese kommen bereits aus einer verdorbenen Gesellschaft und tun, was Gott missfällt. Den Rest des Buches der Richter könnte man in fünf Etappen aufteilen. Also wir haben jetzt das erste Kapitel einmal kurz angesprochen, wo es dann eigentlich einmal die Liste von den Ländern und Nationen aufschreibt, die noch mit kananitischen Völkern bewohnt waren und rings um Israel wohnten. Das zweite Kapitel dann die Zusammenfassung von diesem ganzen Buch und dann die ersten vier Richter, die dann in drei Kapiteln niedergeschrieben werden und damit kommen wir dann bis an das sechste Kapitel ran. Und ab da geht dann alles bergab. Und ich habe es in fünf Etappen aufgeteilt und ich nenne es Etappen, weil es wirklich Stufe für Stufe immer weiter nach unten geht. Die erste Etappe sind die Kapitel 6 bis 9. Die Richter, die noch ungefähr okay waren. Also wir hatten ja jetzt über die ersten vier Richter gesprochen, die dann vor dem Kapitel 6 in drei Kapiteln beschrieben werden. Die waren sehr okay. Also das waren Leute, die Gott ausgesucht hat und die einfach das taten, was Gott ihnen auftrug. Dann aber ab Kapitel 6 und weiter kommen dann die Richter, die ungefähr okay waren, also die schon zu ihrer Zeit das taten, was Gott ihnen auftrug, aber nach dieser Zeit dann dem Götzendienst verfielen. Und hier müssen wir über Gideon sprechen. Und vielleicht erschrickt sich der ein oder andere jetzt, weil wir über Gideon eher nur seine guten Seiten kennen und wir ihn des Öfteren, auch in den Predigten und in den Botschaften, immer als gutes Beispiel darstellen. Und das ist, weil er auch noch ungefähr okay war. Er hatte zu seiner Zeit wirklich das getan, was Gott ihm auftrug, aber selbst dann war schon zu sehen, dass er ein Feigling und ein Angsthase war. Also jemand, der Gott nicht zutraute, Israel retten zu können. Gott hilft ihm dann aber, er muss dann von all den 1000 Männern, die er dann zusammengestellt hat für sein Heer, muss er so weit rausfiltern, bis nur noch 300 Männer verbleiben. Mit diesen 300 Männern ziehen sie dann in den Kampf und Gott schenkt ihnen den Sieg. Bis dahin alles okay. Aber nach diesem Sieg, dann steigt es dem Gideon zu Kopf und er wird arrogant und tötet einige von den Männern, die ihm nicht geholfen haben zu kämpfen. Und das ist sehr ironisch, denn Gott hatte ja befohlen, dass er aus all diesen tausenden Männern, die er dann für sein Heer zusammengestellt hatte, so viele rausfiltern sollte, bis nur 300 verblieben. Und was er dann später aber macht, nach diesem Krieg, ist, er geht zu den Männern und tötet einige von ihnen, weil sie ihm nicht geholfen haben. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, errichtet er noch eine Götzenstatue aus dem Gold, das er aus seiner Schlacht gewonnen hatte. So, hier haben wir einen Richter, der gut begann, aber dann schlechter wurde. Das ist die erste Etappe, Kapitel 6 bis 9. Die zweite Etappe, Kapitel 10 bis 12, spricht dann über die Richter, die bereits abscheulich waren. Also hier ging es dann schon nicht mehr darum, die guten Menschen herauszufiltern und sie als Richter einzusetzen, sondern aus all den schlechten Menschen, die zu der Zeit lebten, die weniger schlechten herauszupicken und diese zu brauchen. Hier wird dann die Geschichte von Jephtha erzählt, ein Israelit, der nicht einmal mehr weiß, wer der Gott Israels ist. Bevor er dann die Rolle als Richter annimmt und gegen die Ammoniter in den Kampf zieht für Israel, dann kommt er vor Gott und glaubt, Gott bekaufen zu müssen. Das war ein Konzept, das die kananitischen Völker sehr promovierten. Also wenn sie vor ihren Gott kamen, dann mussten sie diesen erst einmal mit Geschenke besänftigen und dann auch noch kaufen, damit dieser auf ihrer Seite stand. Dann würde man oft versprechen, im Nachhinein entweder ein Tier oder eines der eigenen Kinder für diesen Gott zu opfern. Und dasselbe macht hier auch Jephtha. Wir haben das vorigen Samstag analysiert. Es gibt natürlich verschiedene Theorien. Vorigen Samstag habe ich die Bullinger-Theorie ausgelegt, oder vielleicht war das auch schon vorigen Samstag, wo es dann besagt, okay, hier liegt mehr ein Übersetzungsfehler da, als dass dieses wirklich so geschehen ist. Aber eine andere Theorie sagt, und die wird dann sehr stark betont, wenn es dann um diese Realität geht, dass es mit jedem Richter wirklich schlimmer wird. Und diese Theorie besagt dann, es war wahrhaftig so, dass er seine Tochter als Brandopfer Gott dargeben wollte, weil er glaubte, Gott müsste bekauft werden, genau wie ein kananitischer Gott immer bekauft musste, bevor man seine Gunst bekam. Schon in Etappe 2 sehen wir, dass es wirklich drastisch schlechter wird. Erst einmal haben wir einen Gideon in Etappe 1, der zumindest noch wusste, wer Gott war und auch gehorsam war, bis ihm das Ganze dann emporstieg und er dann arrogant wurde nach seinem Sieg. Dann in Etappe 2 haben wir aber schon einen Richter, der nicht mal mehr weiß, wie Gott funktioniert und wie die Sachen mit Gott gehandhabt werden müssen. In Etappe 3, die Kapitel 13 bis 16, das ist dann schon wirklich der letzte Abschaum, der in Israel übrig geblieben ist und mit dem Gott sich zufrieden geben muss. Also hier ist Gott nicht mal mehr wirklich sehr initiativ, Richter zu suchen, denn es ist einfach keiner, der das Gute tut. Entweder nimmt er einen dieser Männer, die einfach Abscheuliches tun, oder niemanden. Also entscheidet Gott sich, jemanden von Geburt an darauf vorzubereiten, diese Aufgabe zu übernehmen, und erhofft sich, dass diese Person dann auch dementsprechend ein Leben führen würde. Und er sucht Simson aus. Und wir haben wieder vielleicht im Hinterkopf Simson, der als gutes Beispiel dargestellt wird, immer wieder auch in den Predigten und Botschaften. Aber Simson war in Wirklichkeit der letzte Abschaum. Von Gott auserwählt für eine spezifische Aufgabe, auf die er sich nicht vorbereitete und sich auch nicht reinhielt. Er war ein arroganter Frauenheld. der sich mit den Frauen anderer Nationen einließ. Und das war spezifisch, was Gott dem Volk Israel verboten hatte. Und er liebte nur sich selbst und seine eigene Kraft. Aber er wollte von Gott nichts wissen. Und wir wissen alle, wie diese Geschichte endet. Er wird dann von den Feinden überrumpelt, seine Haare werden abgeschnitten, er hat keine Kraft mehr, die Augen werden ihm ausgerissen, dann wird er gefesselt an Tempelsäulen. Und natürlich erbittet er noch ein letztes Mal die Kraft von Gott, die ihm dann auch verliehen wird, aber nicht, weil er es ist, nicht, weil Gott auf seiner Seite stand, sondern weil Gott gegen die Feinde Israels war, die dann da umgebracht wurden. So, wir haben bis jetzt die verfallenen Richter und Führer des Volkes gesehen. Das waren Etappen 1 bis 3. Ab jetzt aber, von Kapitel 17 und weiter, geht es dann um das verfallene Volk. Also wir sahen, dass die Richter selbst nicht mehr das taten, was Gott von ihnen verlangte. Und ab jetzt werden wir sehen, dass es im Volk auch nicht besser aussah. Kapitel 17 und 18, das ist dann die Etappe 4. Hier fangen die Sachen an, richtig außer Kontrolle zu geraten. Nun kämpft Israel nicht mehr nur gegen ihre Nachbarvölker, sondern gegen sich selbst. Es bricht der erste Bürgerkrieg in Israel aus. Nun hatte beinahe jeder Stamm in Israel bereits ihren eigenen Götzen, den sie anbeteten. Und was passierte, war, dass nun ein Stamm den anderen Stamm überfiel, die Götzen niederriss, die Menschen umbrachte und mit dem Gold dieser Götzen ihren eigenen Götzen machten. Und dann kommen wir letztendlich noch in Etappe 5, Kapitel 19 bis 21. Hier ist nun kein Unterschied mehr zu finden zwischen den Kanaanitern und den Israeliten. Alle sind sie gleich schlecht vor den Augen Gottes. Und in dieser letzten Kategorie kommt dann die Geschichte, die wir heute etwas analysieren wollen. Hier nimmt unsere Geschichte ihren Platz ein. Die Geschichte ist im Nachhinein aufgeschrieben worden und wird dann mit den Worten: Zu der Zeit hatte Israel keinen König eingeführt. Wenn wir nun die Geschichte kurz etwas analysieren wollen, dann möchte ich die kurz einmal zusammenfassen und dann auf spezifische Details eingehen. In dieser Geschichte schreibt es über einen Leviten, der in Ephraim wohnte. Er nimmt zu sich eine Nebenfrau aus Bethlehem und sie wohnten dann mehrere Monate zusammen und nach einiger Zeit wurde die Frau wütend auf ihn. Wir wissen nicht genau, der Text sagt uns nicht genau, was vorgefallen ist, aber was passiert ist, sie ist wütend und kehrt zu ihrem Vater nach Bethlehem zurück. 4 Monate später reist der Levit ihr nach, um sie zurückzugewinnen, sagt der Text. Er findet sie schließlich in Bethlehem und sie lädt ihn ein, zu ihr nach Hause zu kommen. Der Vater der Tochter oder seiner Nebenfrau vom Leviten freut sich sehr, dass er da ist und bittet ihn, noch mehrere Tage bei ihnen zu bleiben. Sie essen und trinken viel, freuen sich am Leben und nach 3 Tagen will der Levit dann zurück nach Ephraim gehen, zu seinem Heimatort. Der Vater seiner Nebenfrau jedoch bettelt ihn zu bleiben. Also willigt er ein und bleibt noch eine Nacht. Als er dann am nächsten Tag wieder aufbrechen will, dann überzeugt der Vater seiner Nebenfrau ihn: Bleibt doch wenigstens bis zum Nachmittag, das könnt ihr euch erlauben. Also bleiben sie bis zum Nachmittag und als er dann aufbrechen will, dann sagt sein Schwiegervater zu ihm: Hört mal, jetzt wird es schon bald dunkel, bleibt doch noch eine Nacht. Und so geht es dann weiter, bis es dann an den 5. Tag ankommt und da ist dann schließlich Schluss. Der Levit packt auf und geht einfach los mit seiner Frau. Und wir fragen uns vielleicht, warum wollte der Schwiegervater so sehr gerne, dass der Levit bei ihm zu Hause blieb? Zu der Zeit waren Leviten etwas Besonderes. Wir müssen uns vorstellen, die Gesellschaft von Israel war natürlich so moralisch korrupt, dass jede Person, die von Gott in eine spezifische Funktion eingeteilt worden war, natürlich etwas Besonderes war. Und weil dieser Mann nach dem Stamm der Leviten kam, war er ein Levit von Natur aus. Und ein Levit war immer jemand, der für andere einstand. Und das bedeutete Segen für das Haus. So der Vater der Nebenfrau dieses Leviten, so der Schwiegervater, wollte natürlich, dass der Levit bei ihm blieb. Aber er hielt es irgendwann nicht mehr aus, er wollte zurück nach Ephraim, also packte er seine Sachen und zog los, nahm sich dann aber auch seine Nebenfrau wieder mit. Als sie dann unterwegs bei Jerusalem vorbeizogen, das zu der Zeit dann schon nicht mehr von Israeliten bewohnt war, schlug der Knecht des Leviten vor: Bleiben wir doch hier und übernachten. Der Levit erwidert aber, dass er nicht bei Fremden oder bei Nicht-Israeliten übernachten würde. Lieber wollte er dann weiter nach Gibea gehen, das dann eine Zone war, wo dann die Benjaminiter wohnten, also ein Stamm von Israel. Also gehen sie dann weiter, um nicht bei Nicht-Israeliten übernachten zu müssen und kommen dann schließlich auch in Gibea an. Dort aber will niemand sie aufnehmen. Nur ein alter Mann, der dann gerade vom Feld zurückkommt, als sie dann schon ihre Suche nach einem Rastplatz aufgegeben haben, findet sie und fragt sie dann, was sie hier machen. Und er erwidert dann, also der Levit sagt zu diesem alten Mann, dass er aus Ephraim kommt und hier ein Fremder ist in Jerusalem, weshalb er entschieden hatte, in Gibeah bleiben zu wollen, wo dann die Benjaminiter wohnten. Aber dieser Stamm wollte ihn nicht aufnehmen, denn er war auch für die Benjaminiter schon ein Fremder. Er verstand nicht, warum ihn keiner aufnehmen wollte, denn er hatte genug Proviant mit, er hatte Wein und Brot mit, so versorgen konnte er sich selbst. Es ging jetzt nur darum, irgendwo übernachten zu können. Also schlägt dieser alte Mann ihm vor, bei ihnen zu übernachten und erklärt ihm, dass auch er aus Ephraim kommt und ein Fremder unter den Benjaminitern ist. Aber er hatte sein Haus da und da konnten sie zur Rast kommen. Der alte Mann nimmt sie also auf und der Levit mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht und die Esel, die sie dann dabei hatten, kommen dann alle in sein Haus. Davon bekommt die Stadt natürlich Wind und gehen alle vor diesem Haus, versammeln sich dort und fordern den alten Mann auf, ihren Gast herauszugeben. Und in dem Text wird spezifisch erwähnt, dass die Benjaminiter, in diesem Fall das Volk von Gibeah, Spaß mit diesem Gast haben wollten. Also sie wollten ihn vergewaltigen. Und hier sehen wir, dass Israel, zumindest dieser Stamm, und wir können annehmen, dass es in anderen Stämmen auch so weit gekommen war, dermaßen moralisch korrupt geworden war, dass sie jetzt schon die Homosexualität praktizierten. Der Hausherr erwiderte und flehte das Volk an und sagte, ich kann euch doch nicht einfach meinen Gast ausliefern. Viel lieber gebe ich euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und die Nebenfrau von diesem Mann, also von dem Leviten. Damit war das Volk aber nicht zufrieden und sie schrien den Mann an und sagten, gib uns deinen Gast heraus. Und in diesem ganzen Tumult und in diesem Eifer des Volkes steht dann der Levit auf, packt seine Frau und wirft sie hinaus. Er überlässt sie einfach diesem moralisch korrupten und zerfallenen Volk. Und wir fragen uns natürlich gleich, warum würde ein Ehemann so etwas tun? Wenn er doch sieht, dass dieses Volk unzurechnungsfähig ist, dass es gewalttätig ist und dann noch sexuell pervers. Wir können annehmen, dass die Ehefrau wahrscheinlich, oder seine Nebenfrau, es war nicht mal wirklich seine rechtmäßige Ehefrau, dass sie wahrscheinlich wütend und enttäuscht war und nicht zurückgehen wollte mit diesem Leviten. Zu der Zeit hatten die Frauen natürlich viel weniger Rechte und wenn dann aber dieser Mann sagte, wir kommen, wir gehen, wir packen auf und gehen los, dann musste sie einfach mit und viel mehr noch, wenn ihr eigener Vater da noch einwilligte. So, es kann sein, dass sie eigentlich nicht mitreisen wollte und unterwegs vielleicht sogar gegen an war. So, der Levit war von weit her gereist, um seine Nebenfrau wieder zurückzugewinnen. Und höchstwahrscheinlich war es nicht so ausgegangen, wie er es sich gewünscht hätte. Und nun war er enttäuscht und wütend. So, das Einzige, das ihm einfällt, um sich an ihr zu rächen und sich selbst zu schützen, ist dann diese Frau diesem Volk auszuliefern, das sich eigentlich an seinem Körper vergehen will. Das Volk nimmt die Frau dann als Ersatz für den Leviten an und beginnt sie zu vergewaltigen. Und das nicht nur ein paar Stunden, sondern bis in den Morgengrauen. So lange, bis die Frau einfach zusammenfällt, zusammenbricht und vor der Tür liegen bleibt. Das Schlimmste an diesem ganzen Text ist in Wirklichkeit nicht mal nur die moralische Korruptheit des Volkes, sondern auch die des Leviten. Denn in diesem Fall legt der Levit sich schlafen, während seine Frau draußen vergewaltigt und fast umgebracht wird. So, diese ganze Geschichte zeigt auf, dass er kein Gewissen mehr hatte. Er hatte keinen Sinn von Gut und Böse mehr. Die Aufgabe eines Leviten war die, für andere einzustehen. So, hätte er seine Aufgabe erfüllt in diesem Text, dann hätte er sich gegeben anstelle seiner Frau. Aber er tut genau das Gegenteil. Er gibt jemanden anderen, um sich selbst zu schützen. Also diese Geschichte zeigt, dass nicht einmal mehr die Leviten, also die von Gott spezifisch eingesetzten Leute für bestimmte Aufgaben, ihre Aufgaben mehr erfüllten. Und er hatte so wenig Mitgefühl, dass er, als er dann am Morgen aufstand und sie dann vor der Tür zusammengebrochen da liegen sieht, dann sagt er zu ihr einfach, steh auf, wir wollen weitergehen. Und weil sie nicht mehr selber gehen kann, dann lädt er sie einfach auf den Esel und sie reisen weiter nach Ephraim. Als er dann dort angekommen ist, ist sie wahrscheinlich schon tot. Zumindest das erzählt der Levit später im nächsten Kapitel, wenn er diese Geschichte dann seinem Volk erzählt. Und man würde jetzt vielleicht meinen, diese Geschichte kann einfach nicht noch schlimmer werden. Aber das kann sie. Denn als der Levit sieht, dass seine Nebenfrau tot ist, dann nimmt er ein Messer und teilt sie in 12 Teile, ihren Körper, und schickt jedem Stamm diese Teile zu, also jedem Stamm von Israel die Teile seiner Nebenfrau zu, um aufzuweisen, schaut mal, was die Benjaminiter in Gibeah mir angetan haben. Das ganze Volk entsetzt sich natürlich und beruft eine generale Sitzung ein, würde man das heutzutage sagen. Also das ganze Volk kommt zusammen. Und hier ist es dann, wo der erste Bürgerkrieg ausbricht. Ganz Israel versammelte sich und sie waren natürlich sehr wütend und entsetzt über das, was geschehen war, und schworen vor Gott, dass niemand eine seiner Töchter den Benjaminitern geben würde. Sie stellen ein Heer auf und gehen nach Gilead. Insgesamt stellte sich das Heer von mehr als 400.000 kampfgeprobte Soldaten und viele tausende normale Leute zusammen. So, Israel empört sich über ihr eigenes moralisches Verhalten und denken nun, wenn sie dann jetzt spezifisch Gibeah angreifen, dann wird sich dieses Problem lösen. Bevor sie aber in den Krieg ziehen, ziehen sie hoch nach Bethel und befragen Gott, ob sie denn überhaupt kämpfen sollen. Und Gott antwortet, ja, ihr sollt kämpfen und Juda soll das Heer anführen, also der Stamm Juda. Sie greifen dann Gibeah an und am ersten Tag werden 22.000 Männer getötet, aber nicht von Gibeah, sondern von Israel, von denen, die von Gott beauftragt wurden, Gibeah anzugreifen. Also ziehen sie sich zurück, gehen zurück nach Bethel, weinen und klagen vor Gott und fragen ihn, was sollen wir denn jetzt tun? Sollten wir denn etwa nicht angreifen? Und Gott erwidert, greift wieder an. Also greifen sie am nächsten Tag wieder an. Und dann sterben 18.000 Leute, aber wieder die von Israel und nicht die von Gibeah, die eigentlich sterben sollten. Also wiederholt sich dasselbe wieder. Sie gehen wieder zurück nach Bethel, klagen und weinen vor Gott und fragen wieder, was sollen wir tun? Sollten wir denn nicht etwa angreifen? Hast du uns nicht befohlen anzugreifen? Und dieses Mal erwidert Gott, greift an. Morgen schenke ich euch den Sieg. Also fassen sie wieder Mut und ziehen am nächsten Tag wieder in den Krieg gegen Gibeah, dieses Mal aber mit einer spezifischen Strategie. Also sie locken erst die Benjaminiter in eine Falle, indem sie eine Truppe Soldaten auf die Stadt loslassen, locken somit die kampffähigen Soldaten aus der Stadt heraus und dann geht eine Truppe in die Stadt hinein, bringt alle Bewohner aus der Stadt um und setzen die ganze Stadt in Flammen. Sobald dann die Truppen, die die Soldaten aus Gibeah herausgelockt haben, den Rauch der Stadt erkennen und wissen, dass nun die Stadt in Flammen steht, drehen sie um, machen kehrt und gehen direkt auf die Soldaten von Gibeah ein und bringen diese um. Und es gelang ihnen auch. An dem Tag wurden beinahe alle Benjaminiter umgebracht. Alle bis auf 600 Männer, die ihnen entflohen. Diese 600 Soldaten von Gibeah versteckten sich dann in der Wüste. Das waren dann die einzigen, die vom Stamm der Benjaminiter noch übrig geblieben waren. Und während diese sich versteckten, realisierte das Volk Israel zum ersten Mal, was sie getan hatten. Nun sahen sie auf einmal, dass sie praktisch einen ganzen Stamm von Israel ausgelöscht hatten. Dies war der erste Bürgerkrieg von Israel und hatte bereits dermaßen große Ausmaße angenommen, dass praktisch ein ganzer Stamm von Israel ausgelöscht worden war. Nun hatten die Benjaminiter natürlich keine Frauen mehr. Es waren nur Männer übrig geblieben, also 600 von den kampfgeprobten Männern waren übrig geblieben. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, ganz Israel hatte geschworen, seine Töchter keinem Benjaminiter zu geben. Aber der Stamm dürfte doch nicht ausgelöscht werden. Und jetzt kamen sie in Panik. Sie gerieten in Panik und wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Denn sie wollten nicht, dass ein ganzer Stamm auf einmal nicht mehr Teil Israels war, aber sie hatten auch alle einen Schwur vor Gott abgelegt, keiner von ihnen würde den Benjaminitern ihre Töchter geben. Was Israel dann also macht, ist, sie erkundigen sich, ob irgendeine Gruppe, dann als sie sich in Mizpah trafen und diesen Schwur vor Gott ablegten, nicht dabei waren. Und sie finden tatsächlich eine Gruppe, das war die Gruppe von Jabesh. Sie bringen alle Männer und Frauen um, die in Jabesh lebten, denn eigentlich war es eine Pflicht gewesen, bei diesem Treffen dabei gewesen zu sein. Aber wen sie nicht umbringen, sind die Jungfrauen. Diese lassen sie über, denn auf ihnen liegt kein Schwur. Sie dürfen sich noch mit den Benjaminitern vereinen. Das Problem hier aber wieder ist, alles zusammen waren es nur 400 Mädchen. Und 400 Mädchen auf 600 Männer verteilt, das kommt einfach nicht aus. Also berät Israel sich wieder und fragt sich wieder, was sollen wir denn jetzt wieder tun? Und dann kommen sie mit einer, wir würden heutzutage sagen, wirklich eine hingereitsche Idee auf, eine proste Idee eigentlich, wenn sie sagen, okay, also sie rufen dann diese 600 Männer zusammen, die dann von den Benjaminitern noch übrig geblieben waren und sagen zu ihnen, horcht mal, wir haben geschworen vor Gott, euch unsere Töchter nicht zu geben, aber ihr braucht Frauen, damit euer Stamm am Überleben bleibt. So, was ihr tun könnt, ist, ihr könnt unsere Töchter entführen. Jetzt kommt bald das große Fest in Israel, das Fest nach Silo, und da könnt ihr kommen und unsere Töchter stehlen, also entführen. Aber wir können sie euch nicht geben. So, was wir hier sehen, sind Väter, die dem Entführer das Recht geben, ihre Töchter zu entführen. Einfach nur, weil sie glaubten, ihren Schwur somit umgehen zu können und Gott auszutricksen. So, wir sehen, dass auch wenn jetzt vielleicht ein Bürgerkrieg ausbrach, der dann einen Großteil der moralisch korrupten Leute umgebracht hatte, war das Problem nicht gelöst. Israel hatte ein viel größeres Problem. Sie hatten keinen Führer und ihre Moral war durch und durch korrupt. Und deshalb hört dieses Buch auch nicht auf einer positiven Note auf. Es bleibt offen und sagt am Schluss bloß noch, zu dieser Zeit hatte Israel keinen König und jeder machte, was er als gut empfand. Also das wird dann so als Rechtfertigung dargestellt für die Entscheidungen von Israel, die hier getroffen werden, wo sie dann sagen, okay, wir haben vor Gott geschworen, aber nun werden wir Gott austricksen, indem ihr einfach unsere Töchter stehlt. Eigentlich gaben sie den Entführern dann die Erlaubnis, ihre Töchter zu haben, aber sie meinten, wenn sie dann entführt würden, dann würden sie diesen Schwur irgendwie umgehen können. Und mit diesem letzten Ausdruck wird das dann gerechtfertigt, dass gesagt wird, jeder tat, was er glaubte, was gut war, denn es gab keinen Führer in Israel. Und dieses ganze Buch der Richter wird eigentlich sozusagen als Einführung dafür gebraucht, was wir dann später im Buch von Samuel weiterlesen. Im Buch von Samuel lesen wir dann nämlich, wo dann ein König für Israel kommen soll, der dann das ganze Land anführen soll. Und das Buch der Richter gibt sozusagen oder zeigt die Notwendigkeit eines Führers und eines Leiters in Israel auf. Und wir fragen uns vielleicht, können wir denn nicht zumindest irgendetwas Positives am Ende von dieser Geschichte nach diesem Ganzen entnehmen oder können wir hier nicht auch auf den hebräischen Text schauen, um dann vielleicht doch noch irgendwie die Integrität von Israel zu retten? Und nein, es geht nicht. Dieses Buch wurde geschrieben, um uns zu zeigen, was passiert, wenn wir uns nicht leiten lassen. In diesem Fall brauchte Israel die Propheten und die Könige, die ihnen den Weg wiesen, weil sie nicht den Heiligen Geist hatten. Wir heutzutage haben den Heiligen Geist, der zu uns spricht, nicht nur in unserem alltäglichen Leben und in unserer Bibellese, sondern auch durch unsere Gemeindeleiter, durch die Prediger, durch unseren Bruder und Schwester in der Gemeinde. Wir müssen von Leuten geleitet werden, damit wir erkennen, was gut und was böse ist, und wir müssen auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. In dem Volk Israel war kein solcher Leiter und der Heilige Geist war auch nicht da. Deshalb wird geschrieben, jeder tat, was er glaubte, was gut war. Und dann wird dieses ganze Buch aufgezeigt, um darzulegen, horcht mal und schaut mal, wenn ihr tut, was ihr glaubt, was richtig und was falsch ist, dann passiert dieses. Und da kennen wir auch natürlich den Vers, wer sich auf seinen eigenen Verstand verlässt, der soll verflucht sein, wie es dann im Alten Testament auch steht, ja, verlasse dich nicht auf dein eigenes Herz, sondern auf den Willen des Herrn. Und das ist sozusagen die Lehre, die dieses Buch auch widerspiegeln möchte. Hier sehen wir nicht nur, dass das Volk korrupt war und verfallen, was wir in den Büchern vor diesem Buch der Richter sahen, also wo wir gute Leiter hatten, wie Mose, wie Josua, wie Kaleb und so weiter, sondern dass hier sogar die Richter, also selbst die Leiter, verfallene, korrupte und unmoralische Menschen waren. In diesem ganzen Schaufenster sozusagen müssen wir dann unseren Text auch verstehen, den wir heute ein bisschen analysiert haben. Es ist keine Geschichte, die wir noch retten können, denn es ist einfach eine verfallene Geschichte. Und der Grund, warum uns diese letzten paar Kapitel so sehr abschrecken, ist, weil dies das Tiefste ist, was wir Israel in der Bibel erleben werden. Also moralisch am tiefsten gefallen ist Israel in diesen letzten Kapiteln vom Buch der Richter. Deshalb ist die letzte Geschichte auch die, wo aufgewiesen wird, dass ein Mann, nicht in einer nicht israelitisch bewohnten Stadt übernachten wollte, um das Schlimmste zu vermeiden, dann in eine israelitisch bewohnte Stadt ging und dort das Schlimmste erfuhr. So oft gewiesen wird, hier ist absolut kein Unterschied mehr zwischen einem Nicht-Israeliten und einem Israeliten. Und wenn ein Unterschied wäre, dann nur, dass Israel schlimmer ist als die Nicht-Israeliten. Und wir sollten keinesfalls annehmen, dass nur weil diese Geschichte jetzt in der Bibel ist und nur weil Gott dann später auch auf die Anfragen von Israel geantwortet hat und ihnen befohlen hat zu kämpfen, heißt es nicht, dass dieses von Gott begutachtet wurde. Gott musste schon nur mit dem arbeiten, was ihm übrig blieb. Es gab keinen, der das Gute wollte. Es gab keinen, der das Gute tat. Kein Leiter, der auszuwählen war, der das Volk Israel anleiten konnte, der moralisch noch imstande war, Gottes Satzungen zu erfüllen. Also muss Gott mit dem Dreck arbeiten, der übrig geblieben ist. Und das ist, was in diesem Buch passiert. So, wenn ihr oder wenn wir dieses Buch lesen, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Und das wird uns viel helfen, wenn wir uns diese Fragen reinstellen, wie bei diesem Text heute. Wie konnte Gott dieses zulassen? Weshalb greift Gott nicht direkt ein und bringt diese Leute um? Denn die Antwort darauf ist, dann hätte Gott sein ganzes Volk umbringen müssen. Und ich glaube auch, als Gott dann das Volk Israel beauftragte, Gibeah anzugreifen und am Anfang aber erst einmal ungefähr, rund 40.000 Soldaten von Israel starben, dass er da auch die Schlimmsten der Schlimmsten wahrscheinlich erst einmal rausfilterte und diese umbringen ließ, um dann später mit dem Volk zu verbleiben, mit dem er dann zumindest arbeiten konnte. Und damit möchte ich die heutige Ausgabe dann auch zu ihrem Schluss kommen lassen. Wir haben heute ein sehr schwieriges Buch analysiert und eine sehr schwierige Geschichte. Es ist vielleicht nicht ein Buch, das uns sehr ermutigt und wahrscheinlich auch diese Ausgabe nicht. Aber der Sinn des Buches der Richter ist uns zu ermahnen und unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was passieren würde, wenn wir uns nicht leiten lassen und wenn wir das tun, was wir glauben, das richtig ist. So, lassen wir uns doch von dem Heiligen Geist leiten, lassen wir uns führen von Personen, die Referenzpersonen im Glauben sind. Lassen wir uns führen und vertrauen wir doch nicht auf unser eigenes Herz. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Ich erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.